Ja, Hare Krishna. Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zu dieser ersten Vorlesung auf unserem Japa-Retreat. Die Vorlesung hat einen Titel, das heißt Chanten mit Zuneigung. Ich möchte meiner Vorlesung eine kleine Beobachtung voranschicken. Sehr oft ist es so, dass wir als bedingte Seelen, sagen wir mal, alles, was wir tun, in Bezug zur materiellen Welt tun. Was ich damit meine, ist, dass wir unsere Tätigkeiten zum Beispiel so ausführen, dass wir dabei möglichst viel Ablenkung und Amüsement und vielleicht auch so etwas wie Unterhaltung und Gewinn empfinden. Aber wir definieren diese Dinge alle in Beziehung zur materiellen Welt, zur materiellen Erfahrung, die wir durch die Sinne und den Geist machen. Für eine bedingte Seele ist es deswegen sehr schwierig, etwas zu tun, wo der Geist und der physische Körper nicht unmittelbar einen Nutzen draus ziehen. Wie zum Beispiel das sich hinsetzen und das Chanten des Hare Krishna Mahamantras. Aus dieser diese Tätigkeit ist nur dann, sagen wir einmal, von einem großen Interesse für eine bedingte Seele, wenn sie in dieser Tätigkeit eine andere Beziehung entdecken kann. Nicht eine Beziehung zum Körper und zum Geist, also zur materiellen Energie, sondern eine Beziehung zu Krishna. Das Chanten des Hare Krishna Mantras für längere Zeit ist erst dann möglich, wenn wir es tun in dem Gefühl, dass wir eine Beziehung zu Krishna haben. Dass wir kapseln uns sozusagen von der materiellen Welt ab und wir binden uns an Krishna an. Das ist sehr wichtig. Jemand, der zu seiner eigenen Freude chantet, ohne dabei Krishna erfreuen zu wollen, oder der gar keine Beziehung zu Krishna hat, wird nicht wirklich chanten können. Es ist im Augenblick eine große große Mode geworden, Mantren zu chanten. Besonders das heilige Om. Om. Das kann man chanten, ohne eine Beziehung zu der Persönlichkeit Gottes zu haben, weil es eben eine Repräsentation des unpersönlichen Aspektes des Herrn ist. Nicht für einen Devoti. Der Devoti, der Om chantet, weiß, A ist Krishna, U ist Radharani und M ist das Lebewesen, also der chantet mit Sambandha Gyan, mit einer Beziehung, aber der Unpersönlichkeitsanhänger kann das machen, ohne eine direkte Beziehung der Persönlichkeit Gottes zu haben. Ich habe in der Langzeit, wo ich chante und sagen wir mal über das Chanten regelmäßig Artikel schreibe und so, immer gemerkt, dass dann das Chanten von einer inneren Süße erfahren ist, wenn es dem Devoti dabei gelingt, dass sein Ahankara, das falsche Ego, zu vergessen und zur Friedenstellung von Radha und Krishna zu chanten, als Service. Man sagt dazu Namen Seva, nicht? Der Dienst an dem heiligen Namen. Und ein Mensch jedoch, der zu sehr bei sich ist, im Englischen sagt man, who is full of himself, das ist ein interessantes Begriff fürs falsche Ego, der wird nicht richtig chanten können, der wird sein Chanten irgendwie so über den Tag verteilen müssen, um irgendwie damit klarzukommen, es irgendwie so da reinzupressen, sodass er chanten kann, ohne zu chanten. chanten willst und dabei chanten willst, dann musst du das als Namseva sehen, als etwas, was du für Krishna tust und nicht für dich. Dann chantest du und chantest dabei auch. Srila Bhaktivinoda Thakur hat einmal etwas gesagt, das war so, was ich selber vor 15 Jahren las, was mich völlig aus der Ruhe gebracht hat. Er hatte davon gesprochen, dass man chanten kann, ohne zu chanten. Und ich merkte, dass ich die ganze Zeit gechantet hatte, ohne zu chanten. Und er sagte nämlich, dass man den heiligen Namen chanten kann, Hare Krishna, Hare Krishna, aber nur die Silben dabei chantet, also die grammatikalischen Silben, Hare, ich glaube, es sind zwei Silben, nicht? Hare Krishna, ja, Ha und Re, nicht? Das ist er sagte, da hat man aber nur die äußere Form des heiligen Namens. Später, denn viele Jahre später, habe ich besser verstehen können, was Srila Bhaktivinoda Thakur damit meinte. Prabhupada hatte darüber gesprochen, als er einmal in Mayapur war. Es war eine Room Conversation. Und da sagte er, Bhaktivinoda Thakur sagt, dass man dass ein Devotee, der nur die äußeren Silben des heiligen Namens chantet, nicht den heiligen Namen chantet. Ich war sehr nervös und sehr aufgebracht und habe dann gedacht, das bezieht sich darauf, dass man mit Vergehen chantet. Und Vergehen, die man gegen Krishna macht, gegen seine Devotees, gegen die Ausübung des hingebungsvollen Dienstes und dass dann Krishna eben fern bleibt. Und das stimmt. Solange jemand mit Vergehen chantet, so heißt es, kann er für tausende von Jahren chanten. Es wird gesagt, für tausende von Bahu Janma heißt es in Sanskrit. Janma sind Geburten, für viele Leben chanten, aber er wird niemals Prema oder Liebe zu Krishna erlangen. Das deutet darauf hin, dass der hat wirklich noch nicht den heiligen Namen. Der hat nicht das, wovon wir sprechen, wenn wir sagen, Krishna und sein Name sind identisch. Der hat einen grammatikalischen Namen. Oder ein Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sagte, einen alphabetischen Namen. Dass er die Buchstaben des Alphabetes dabei chantet. Deswegen ist es wichtig, dass man die Vergehen vermeidet. Die Aparadas. Radha ist klar, Radharani. Und Aparada heißt das, was wegführt von Radharani. Was wegführt von dem Dienst, dem Namen Seva. Diese Aparadas führen weg von dem eigentlichen Chanten des heiligen Namens, dem Namen Seva. Wenn ihr über diesen Zusammenhang etwas lesen möchtet, möchte ich euch empfehlen, im Chaitanya Charitamrita zu lesen, 8. Kapitel, Text 16. Dort wird darüber gesprochen, wie man wie durch das Chant mit Vergehen, also mit Aparadas, der heilige Name nicht kommt. Es wird in eine sehr schönes Heilmittel dort angeboten, dass man einfach die Namen von Nityananda und Goranga chanten sollte. Nityananda.
Nityananda.
Goranga.
Goranga.
Nityananda.
Nityananda.
Goranga.
Goranga.
Nityananda.
Goranga.
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 Oder Nitai Goranga. Oder es gibt viele. Oder Nitai Gor und so weiter. Nicht diese heiligen Namen helfen uns letztendlich, diese vergehensvolle Haltung aufzugeben. Aber heute Morgen möchte ich hierüber nicht so sehr über mit Vergehen sprechen. Das ist das Thema für einen anderen Vortrag. Ich möchte heute über das Gegenteil von Vergehen chanten. Chanten mit Zuneigung für Krishna. Nicht, indem man, also Aparada heißt, oder Vergehen ist die Haltung, die uns wegbringt von Krishna, die uns, es heißt, alle Vergehen tun aus dem falschen Ego resultieren, wo sich der Chanten ja in den Mittelpunkt setzt. Nicht? Und wenn er ohne Vergehen chanten will, muss er Krishna in den Mittelpunkt setzen, nicht sich selber. Pataji, man muss Krishna ins Zentrum bringen. Das ist sehr wichtig. Nicht das Ahankara. Ja. Und dazu möchte ich euch jetzt zwei Empfehlungen geben aus den Heiligen Schriften, wie wir Krishna ins Chanten des Heiligen Namens bringen, damit wir eben chanten und dabei chanten. Das Erste, dazu braucht es eine Motivation. Die Motivation ist, die ich finden konnte in den Heiligen Schriften, erstmal, dass man sich über die Gefahren des materiellen Daseins bewusst ist. Und das Zweite, die zweite Motivation ist, dass man mit Liebe zu Krishna chantet oder mit Zuneigung zu Krishna. Dieses erste Motiv kommt sehr schön raus in einem Gebet von Chaitanya Mahaprabhu. Hier wendet sich der Sadaka, weil er das Gefühl hat, in Gefahr zu sein, an Krishna mit dem Gesuch um Hilfe. Gefühle für Krishna treten dann auf, wenn du merkst, wie gefährlich dein materielles Dasein für dich ist. dann suchst du Hilfe bei Krishna. Es ist ganz natürlich, weil Krishna ist der Einzige, der uns helfen kann gegen die Gefahren des materiellen Daseins. Ne? Ein Devote jedoch, der, wie es vielleicht manchen von euch manchmal so geht, der sich ganz zufrieden fühlt im materiellen Dasein. Das ist eigentlich super, es gibt da alle Dinge. Für mein körperliches Wohlergehen habe ich alles, was ich gerne esse. Und das gibt es. Und Gesundheitspülverchen habe ich, wenn ich mal krank bin. Und für mein mentales Wohlergehen habe ich allerlei Zerstreuungen. Nicht? Ich habe einen Beruf oder habe eine Einkommensquelle, die mich nicht enttäuscht. Ja, und wenn ich das jetzt mit meinen Beziehungen noch ein bisschen besser hinkriege, dann bin ich eigentlich ganz glücklich. Nicht? Das ist so das normale Bewusstsein, was der Mensch heutzutage wohl hat. Das ist die Täuschung der täuschenden Energie der Maya, denn es ist nicht alles okay. Wir sind in echter Gefahr, unser Leben zu verlieren. Wir werden alle sterben. Wir sind in einer lebensbedrohlichen Gefahr hier, Britta, das muss man sich mal vorstellen. Es ist eine lebensbedrohliche Gefahr. Also so sieht das, wenn man das jetzt mal ganz nüchtern betrachtet. Selbst eine Shinyapriya muss einmal sterben. Also wenn man sich das mal... Deswegen sagen die Heiligen Schriften, wenn ihr es noch hören könnt, dass jeder von uns wie ein Verurteilter ist, der nur darauf wartet, bis er zum Hinrichtungsblock geführt wird. Das ist ein bisschen krass, ich weiß, und das noch so früh am Morgen vor 8 Uhr. Dieses Gefühl, in Gefahr zu sein, wird ausgedrückt in dem 5. Vers des Chaitanya, des Shikshastakams. Ich glaube, ihr kennt ihn alle sehr gut. Ayinanda Tanuya Kinkalam, nicht? Und so weiter. Bhaktivinoda Thakur hat über diesen 5. Vers ein Lied komponiert, was Prabhupada immer dann gesungen hatte, wenn er allein war. Wenn ihr im Prabhupada alleine für sich im Zimmer war, hatte er meistens ein Harmonium da und spielte, und dann kamen die satten Harmoniummelodien aus dem Türspalt heraus und seine flehentliche Stimme. Ana di kamala mafale, podi bavarna vajale, todi badena deki opaya. Als Ergebnis meiner selbstischen Aktivität, deren Anfang ich gar nicht mehr bestimmen kann, weil sie so weit zurückliegen, bin ich jetzt in den Ozean des materiellen Daseins gefallen. Ich muss ganz ehrlich sein. Ich sehe kein Mittel, aus diesem Ozean mehr herauszukommen. Tag für Tag und Nacht für Nacht brennt es in meinem Herzen von diesen weltlichen Aktivitäten. Und aufgrund dieser Weltlichkeit, die in meinem Herzen ist, findet mein Geist kein wirkliches Glück mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, in einen Ozean gefallen zu sein und keine Möglichkeit rauszugehen. Ja, das ist heavy. Als Kind hatte ich das einmal. Da war ich ein Meereswanderer. Kennt ihr Meereswanderer? Die gehen einfach im Meer. Und ich ging so manchmal für, ich war kein normales Kind leider, also ich habe deswegen viele Dinge erleben dürfen. Ich ging so vor der Küste, wir hatten so ein großes Meer, da so ein Binnenmeer sehr oft, bei Heilighafen. Aber das, was ich euch jetzt erzähle, kam also als ich älter war, nannte ich ihn den Turi-Strand. Aber wie heißt er wirklich? Nennen wir ihn den Turi-Strand. Und ich ging dann da so längs, schon für einige Zeit. Plötzlich gab es eine Seeuntiefe. Und ich war ja klein, ich konnte nicht richtig schwimmen. Und war schon ein bisschen müde vom lauter Meereslaufen. Da bin ich einfach reingefallen. Und dann weiß ich auch nicht wieso. Also ein bisschen paddeln kann ja jeder. Auch selbst ein kleiner Hund. Aber ich bin da einfach angefangen, habe Wasser in die Lunge gekriegt. Das hat mich so überrascht. Und da habe ich mich verschluckt und da habe ich Wasser getrunken. Und plötzlich merkte ich, ich gehe unter. Dann habe ich unglaubliche Existenzängste gehabt, bis ich tatsächlich untergegangen war. Das nächste, was ich weiß, war, dass ich auf dem Deck einer Segeljacht lag und mich erbrach und das ganze Meereswasser herauskürzte. Das ist ein vornehmer Begriff. Jedenfalls in Norddeutschland. So. Und ich kann mich heute noch erinnern an dieses intensive Trauma, dass ich da im Ozean tatsächlich ertrunken bin. Wenn da nicht Krishna das Segelschiff vorbeigeschickt hätte, dann würde ich heute nicht dieses tolle Lied vortragen können. Ne? Aber jetzt kann ich mein Lied singen. Gefesselt von Hunderten und Tausenden von Wünschen, die mir um den Hals hängen, bin ich fortwährend in Schwierigkeiten gebracht. Im Ozean der Unwissenheit gibt es Wellen, die in mir einfach die materiellen Tendenzen verstärken. Es gibt so viele Diebe und auch Halunken hier. Und sechs von ihnen sind am bedeutendsten. Da gibt es Lust, Zorn, Neid, Gier, Illusion und Verrücktheit. Diese Umtriebe versetzt mich in große Angst. Und ich merke langsam, wie mir meine Lebenszeit ausgeht. Also, Bhaktivinoda Thakur spricht hier von einem Ozean, der nicht aus Wasser besteht, sondern einem Ozean, dessen Substanz diese feinstofflichen Dinge sind, wie materielle Wünsche diese ganzen materiellen Tätigkeiten, die man ausführt. Und er sagt dann schließlich, ich merke jetzt, lieber Krishna, dass du mein einziger Freund bist. Du bist ein Ozean von Barmherzigkeit. Bitte sei du gütig zu mir und durch deine Kraft erhebe mich aus diesem Leide. Ich möchte dich bitten, diesen deinen gefallenen Diener am Nacken zu packen und ihn als ein kleines Staubpartikelchen unter deinen Lotusfüßen da hinzubringen. Gebe mir bitte Zuflucht. O barmherziger Herr, ich bin doch in Wirklichkeit dein ewiger Diener. Aber weil ich das vergessen habe, bin ich von der Schlinge Mayas gefesselt worden. Deshalb Prabhupada hat jeden, immer wenn er für sich war, gesungen. Er hat das nicht in Ordnung gefunden, das materielle Dasein, mit anderen Worten, sondern hat er tief im Inneren gespürt, das ist ein unvereinnehmbarer Zustand für die ewige Seele. Ehrlich zu werden, heißt das zu erkennen. Ich gehöre hier nicht in die materielle Welt hin. Das ist, was Ehrlichkeit bedeutet oder Aufrichtigkeit. Und dass der Devotee dann Prapati praktiziert, sagt man in Südindien, oder Sharanagati. Ich glaube, Prapati ist ein Sanskrit-Begriff, sagt man überall. Das ist sehr wichtig. So diese Motivation, dass man einfach erkennt, das materielle Dasein ist mit zahlreichen Gefahren ausgestattet. Das kann der Anfangsmotivation für Chanten sein. Denn dann, wenn man in Gefahr ist, wendet man sich natürlicherweise an einen Retter. So sind wir nun mal. Wenn wir in Gefahr sind, zum Beispiel eine gesundheitliche Gefährdung erleben in unserem Dasein, dann versuchen wir einen Arzt aufzusuchen und einen Heiler vielleicht. So, wenn wir sehen, dass wir in diesem materiellen Leben, sagen wir mal, in Gefahr sind, dann werden wir uns auch an einen Retter wenden. Aber ich persönlich möchte sagen, dass ich glaube, das ist ein guter Anfang im spirituellen Leben, doch nicht ausreichend, um uns zu erhalten in unserem spirituellen Leben. Prabhupada hatte einmal im Krishna-Buch geschrieben, Devotees, die keine andere Zuflucht wissen als den höchsten persönlichen Gott, weinen von Natur aus um seine Hilfe, genau wie es Kinder tun, die niemanden anderen kennen, der sie beschützen könnte, als ihre Eltern. Kennt ihr diese kleinen Kinder, die immer, wenn irgendwas ist, Rebbe, Rebbe, dann weinen sie los, um Zuflucht zu finden bei den Eltern. Das ist so sieht es der Devotee in dieser materiellen Welt. Ich sehe immer die Devotees, auch Devotees, die ich ein bisschen besser kenne, dass sie meistens bis zuletzt warten, bis sie sich bei Krishna um Hilfe wenden. Wenn sie alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft haben, ihre eigene Intelligenz und alle Möglichkeiten, die das Ahankara einem einflüstert, dann kommen sie schließlich zu Krishna völlig zerbombt und schon ziemlich mitgenommen und ziemlich abgewirtschaftet. Dann kommen sie endlich. Aber ich habe festgestellt, dass je schneller man zu Krishna kommt mit seinem Problemchen, nicht, desto schneller kann Bhakti losgehen. Wartet nicht zu lange, Kinder. In den Heiligen Schriften wird gesagt, dass jemand, der chantet und immer ohne Aufmerksamkeit chantet, dass Krishna ihm manchmal Leid schickt, damit er mit Aufmerksamkeit chanten kann. Es wird richtig in den, wir werden das Zitat später hören. Ich habe mich sehr gewundert. Sag Vishwanath Chakravarti Thakur. Wenn einer, also, weil es ist leider so, dass Krishna weiß, meine Devotees hier in der Welt sind noch ein bisschen angehaftet an ihre eigenen Vorstellungen. Deswegen kommen sie nicht zu mir. Aber sie wollen ja eigentlich nur mich. Und deswegen gibt ihnen Krishna manchmal diese Motivation in ihr Herz. Nun, ich möchte jedoch heute über eine andere Motivation sprechen, denn irgendwie fühlt man sich so. Möchtet ihr euch aus Leid, nur aus Leid an Gott wenden? Das ist irgendwie, das kann doch Krishna nicht zufriedenstellen. Das ist doch immer noch so ein selbstsüchtiges Konzept. Mir geht's schlecht, könntest du bitte für mich sorgen? Was ist denn das für eine Bhakti? Das ist irgendwie es heißt richtig, dass im vierten Kapitel von Chaitanya Charitamrita, dass Krishna gar nicht zufriedengestellt ist, wenn man sich aus Angst und aus Furcht an ihn wendet. Weil der Mittelpunkt ist immer noch man selber. Oh, mir geht's schlecht. Ich habe Zahnrücken. Und so weiter. So, deswegen sagt uns das Bhagavatam, wie wir aus Liebe chanten können, und zwar auf einer Ebene, die für uns, oder aus Zuneigung chanten können, und zwar auf einer Ebene, die für uns nachvollziehbar ist, für uns Menschen. Es gibt im sechsten Kapitel, sechsten Kanto des Bhagavatams, elftes Kapitel, Text 26, ein Vers, den ihr unbedingt lesen müsst. Ich sage es nochmal, sechstes Kanto, elftes Kapitel, Text 26. Da heißt es: O lotusäugiger Herr, ich sehne mich immer nach der Gelegenheit, wo ich dir direkt einen Dienst darbringen kann. Genauso wie Babyvögel, deren kleine Schwingen noch nicht gewachsen sind, immer Ausschau halten nach ihrer Mutter, dass sie zurückkehrt und sie speist, so sehne ich mich nach dir, damit ich dir dienen kann. Genauso wie kleine Kälber, die mit einer Fessel, einem Seil angebunden sind, immer begierig auf die Zeit warten, wo gemelkt wird und wo sie dann endlich die Gelegenheit haben, die Milch ihrer Mutter zu trinken, so warte ich und sehne ich mich nach dir, sodass ich dir direkt einen Dienst darbringen kann. Und genauso wie eine verstimmte Frau, deren Ehemann weit von zu Hause weg ist, immer nach ihm sehnt, sodass er sich immer nach ihm sehnt, dass er doch zurückkehren möge, so sehne ich mich nach dir, damit ich auch dich in aller Hinsicht zufriedenstellen kann. Ne? Sind drei verschiedene Stufen der Zuneigung oder der Sehnsucht. Die erste Stufe ist noch ziemlich selbstisch. Kennt ihr die kleinen Vögel, die in ihren Nestern sind? Im Frühjahr kann man die sehen. Habt ihr schon mal Amselnestern gesehen im Frühjahr? Die die können auch selber nicht ausfliegen, um sich Nahrung zu besorgen. Deswegen sind sie in ihrem Nest und schreien. Zwitscher, 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 zwitscher. Nach der Mama, die dann kommt mit allerlei Birdfood, nicht? Mit Vogelspeise. Nicht? Und wenn man da zu diesen Nestern kommt, sieht man meistens nur so das rote Innere dieser Riesenmünder. Man sieht nur einen Mund und ein kleines Zöpfchen hinten. Nicht? Habt ihr das schon mal gesehen? Ja. Zwitscher, die Zwitscher, Zwitscher, die Zwitscher, Zwitscher, die Zwitscher. Das ist so ein Riesenmaul, haben die. Es ist unglaublich, ne? Wie groß der Mund sein kann. Da geht ein ganzes Universum rein. So groß sind die. Weil die haben richtig Sehnsucht nach der Mama. Aber sie wollen ja was von der Mama haben. Sie wollen das Birdfood haben. So. Die zweite Sehnsucht ist schon ein bisschen besser. Die erste ist ein bisschen eigennützig. Das Beispiel ist das Beispiel der Kälber. In Indien ist es so, dass, das haben wir gesehen, als wir in Uchagaon waren, wenn die Kuh angemolken wird, wenn die Kuh gemolken wird, dann tut erstmal der Bauer das kleine Kälbchen vorschicken und das ist dann ganz hungrig und saugt am Euter. Und dann ist die Mutter so voller Liebe und Zuneigung, dass die Milch ganz natürlich beginnt zu fließen. Und dann nimmt der Bauer das Kälbchen weg und milkt die Kuh, die auch gerne ihre Milch gibt. Die sind Nektar, die leben ja in der Familie und haben auch was für Menschen übrig. Und dann zum Schluss, wenn schon alles fast draußen ist, dann kommt das Kälbchen nochmal gebracht. Und dann kommt der Rest raus. Und dann geht es in die nächste Produktionsphase, Milchproduktionsphase. Also so wird es gemelkt, molken. Und die Kälber sind also unglaublich begierig. Die muss der Bauer richtig, wenn das zur Kuh geht, richtig festhalten mit herkulesischen Kräften, weil die so in Eile sind und auf die Mutter zulaufen. So tut auch der Devotee, der versteht, dass Krishna seine einzige Notwendigkeit ist, dass er die Govinda-Necessity verspürt, die Govinda-Notwendigkeit. Der stürmt auf Krishna zu, ohne, das ist schon ein bisschen besser, weil jetzt eine eigene Initiative ist. Das erste Beispiel, da witzt man einfach nur so. Nicht? Der zweite ist, dass hier schon was unternommen wird, dass man auf Krishna zugeht. Aber die dritte Art der Sehnsucht ist die beste. Wie sagt man in Deutsch, morose wife, morose ist, ich habe es eben mit verstimmt übersetzt. Wie ist eine Frau, deren Ehemann nicht zu Hause ist? Sie ist eigentlich nicht direkt verstimmt, sondern traurig einfach. Traurig ist, glaube ich, das Wort. Eine traurige Frau, die wartet auf ihren Ehemann. In Indien ist es so, dass die so viel füreinander verspüren, jedenfalls in der alten Zeit war das so. Also ich spreche jetzt nicht über die heutigen indischen Ehen, weil ich sie einfach nicht kenne und weil ich auch denke, dass da ein bisschen Kali-Yuga ist, aber die Frauen haben sich überhaupt nicht geschmückt, solange der Ehemann weg war. Und das ist für eine Frau, das belebt sie, wenn sie sich schmückt und so. Und hat einfach zu Hause gewartet, in alter, abgetragener Kleidung, bis der Mann dann kam. Aber wenn der Mann dann kam, wenn die Neuigkeiten kamen, dass er kam, da hat sie sich sofort frische Dusche geschmückt mit all den besten Sachen, die sie hat, und ist dann auf ihn zugeeilt mit liebevollen Augen und hat dann versucht ihn in jeder Hinsicht zufriedenzustellen. Gekocht, Lieblingsgerichte vielleicht, Zwietreis und Sandwich und so und aufgetragen und auf eine die Schaukel hergerichtet. Nach so einer langen Reise muss man ja schaukeln, damit man wieder ein bisschen die Chakras in Balance kriegt. Und so, da ist der eindeutige Wunsch, Service zu machen, voll und ganz vertreten. Ich rede jetzt von der alten Zeit, wo das stimmige Ehen waren. So, dieses dritte Beispiel ist eigentlich das Beispiel, was am meisten wohl für den Devotee zutritt. Er ist voller Sehnsucht auf Krishna. Die Schmuckstücke der Bhava, das heißt der liebevollen Herzensbewegungen, sind nicht da. Er trägt sie nicht ohne Krishna. Er ist traurig. Aber wenn dann Krishna in sein Leben eintritt, dann ist der Devotee so zufrieden. Das ist das Einzige, was er wünscht. Nicht? Dann schmückt er sich mit den verschiedenen Bhavas, den verschiedenen ekstatischen Gemütsaufwallungen in Kontakt mit Krishna. Und dann lebt er. Dann ist er erfrischt. Und dann ist das Leben ein glückseliges Leben. Ohne die Schmuckstücke der liebevollen Gemütswallungen, was ist denn da das Leben, frage ich euch. Dann ist das Leben irgendwie so wenig. Deswegen sagt Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, das Chanten darf nicht einfach nur lippentief sein. Ich möchte hier unseren Mackie bitten, mir das verhüllene Kunst, das auch, aber das andere auch. Und dieses Handtuch bitte drauf lassen. Das ist ein bisschen schwer. Ich habe nämlich für dieses Seminar ein Geschenk bekommen. Boah, danke. Das Chanten darf nicht nur lippentief sein, sondern es muss herztief sein. Guten Morgen. Nein, Gangamayi, das war total beabsichtigt. Wir sind in einem spirituellen Seminar. Oh ja. Wenn es für euch zu ungewohnt ist, dann kann ja Gangamayi das weg. Dann tu es doch weg, wenn es für dich zufriedenstellender ist. Das muss herztief sein. Da muss was fließen. Mal aufgewacht. Kinder, nicht immer nur so trockene Herzen haben. Da muss was fließen. Ich habe das extra hier, das wird die ganze Zeit da sein, dass ihr Gangamayi. Vielen herzlichen Dank, Gangamayi. Du denkst an alles. Das ist ein sehr, sehr schönes Kunstwerk. Das haben die Devotees gemacht vom Züricher Tempel, um einfach uns zu zeigen, wie wichtig es ist, nicht nur mit den Lippen zu chanten, sondern auch mit dem Herzen. Nur dann kommt etwas in Bewegung, dann kommt etwas zum Fließen. Ohne dass dass wir unser Herz praktisch mit einbeziehen, wie es in diesem tollen Vers gebracht wird, wird das Chanten nicht wirklich eine Tiefe haben. Ohne so eine Beziehung zu Krishna zu spüren, wie in diesem letzten Beispiel gegeben wird. Und das finde ich wirklich toll, dass da jemand zu Hause wartet. Stell dir das doch bitte nur mal vor, so eine indische Frau, mein Ehemann. Ah, mein Ehemann, wann kommt er denn? Ohne diese Haltung auf unsere Weise zu bringen, werden wir nicht wirklich voller Begierde chanten können. Seht mal, alles, was wir tun, ob nun im spirituellen oder im materiellen Welt, ist sehr abhängig von unserem Geisteszustand. Es heißt, dass jeden Tag 1000 Prostituierte im Ganges in Kalkutta baden. Aber die werden nicht geläutert von ihren Wünschen nach Kundschaft, sondern die gehen da rein, machen sich sauber und dann geht es ins Tageswerk. Ne? Sie werden, haben da nicht so einen Nutzen davon, wie jemand, der geht in die Ganges, um geläutert zu werden. Ne? Srila Prabhupada drückt das so aus. Die Menschen gehen für gewöhnlich zur Ganga, um von den Auswirkungen des sündigen Lebens geläutert zu werden. Aber hier gibt es ein Beispiel davon, wie zwei dumme Menschen, nämlich Kuveras Söhne, in den Ganges gehen, um sündvolles Leben zu haben. Nicht? Ihr wisst, diese beiden aristokratischen Söhne von Kuvera, Nala Kuvera und Manigriva, hatten sich so vorgenommen, mit Gespielinnen im Ganges Sex zu machen. Da habe ich mal gesehen, die hohen DDR-Funktionäre, die hatten immer Swimmingpools. Der Honecker auch, der hatte so Villen mit Swimmingpools und da waren dann unbekleidete Mädchen, die so wie Seepferdchen darin schwammen und dann haben die sich da irgendwie was gemacht. Wir brauchen uns das ja jetzt nicht auszumalen. Nicht? Und so haben auch diese Söhne, das ist also klassisch, dieses Motiv. Manigriva und Nala Kuvera waren also mit unbekleideten Mädchen, ihr kennt die Gemälde, die sind ja noch ganz schön, ganz dezent gemalt, nicht? Sind in die Ganges gegangen, um in sinnvolles Leben verstrickt zu werden, so sagte Prabhupada. Nicht so gewöhnlich gehen die Menschen zur Ganges, um eigentlich geläutert zu werden, aber hier gibt es ein Beispiel von diesen beiden Söhnen, die in die Ganges gehen, um verstrickt zu werden in sinnvolles Leben. Und dann sagt Prabhupada, es ist keinesfalls so, dass jeder geläutert wird, wenn er nur in die Ganges geht. Nein, alles, sowohl das Spirituelle wie auch das Materielle, ist abhängig von der eigenen mentalen Kondition. So, wenn du in das Chanten des Heiligen Namens hineingehst, in den Fluss des Chantens des Heiligen Namens hineingehst, dann will ich mal so sagen, wenn du die falsche Mentalität hast, dann wirst du nicht den wirklichen Nutzen da machen. Deswegen ist es ist sehr wichtig, dass wir mit der richtigen Mentalität chanten. Entweder, dass wir die Danger-Mentalität, das ist gefährlich im materiellen Leben, so ein Warnsignal geht aus, oder noch besser, dass man sich nach Krishna sehnt, wie eben dass die Vöglein nach der Mutter und die Kälber nach der Kuhmutter oder das traurige die traurige Frau nach ihrem Ehemann, nicht? Um Krishna dann, um dann was zu tun mit Krishna, um Krishna in jeder Hinsicht durch direkten Dienst zu erfreuen, nicht? Das ist sozusagen die mentale Kondition, die ein Devotee, der chantet, entwickeln kann und der Devotee, sagen wir mal, die den Devotee schmücken kann im eigenen spirituellen Leben. Das ist jetzt der erste Teil dieser Vorlesung. Diese Vorlesung heißt Chanten mit Herz, nicht also nicht lippentief chanten, sondern chanten mit Herz. Und ich könnte mir morgen geht es ein bisschen tiefer in was das Thema betrifft. Da werden wir ein paar direkt ein paar sehr intensive Unterweisung hören. Es geht da nämlich eigentlich um ein Thema, was wirklich die gesteigerte Sehnsucht ist. Lord Chaitanya Mahaprabhu hat einmal gesagt, Bhakti Yoga, Bhakti Yoga, Bhakti Yoga Dhan, Bhakti E Krishna Nam, Smarana Krandan. Krandan heißt weinen. Bhakti Yoga oder hingebungsvolles Dienen, hingebungsvolles Dienen, hingebungsvoller Dienst ist der größte Schatz. Hingebungsvoller Dienst bedeutet, dass man weint, während man sich an Krishnas Namen erinnert. Der reine Name von Krishna manifestiert sich, wenn man weint, während man die Namen Krishnas chantet. Reichtum, eine hohe Geburt und all das ist an und für sich nutzlos, wenn man nicht Krishna verehrt. Also da, ihr seht, da werden wir morgen drüber sprechen, dass es um eine Intensität der Gefühle geht. Ne? Unser Gopal Kripa Prabhu weiß, dass sein spiritueller Meister Gur Govinda Maharaj gesagt, er hatte einen Tempel eröffnet, der eine Weinschule sei. In Bhuvaneshwara. Ne? Kannst du dich erinnern daran? Sehr gut. Ne? Und Gadagiri. Ne? Zwei Weinschulen. Ne? Wo man das lernt. Dass das Herz aktiviert wird für Krishna. Wir werden dann so ein bisschen den Unterschied zwischen dem Wein, was wir kennen, und dem spirituellen Wein auch kennenlernen. Das ist nämlich was ganz anderes. Wir weinen ja auch hin und wieder, zumindest wenn wir Mataji sind. Ich weiß nicht. So, das werden wir alles morgen hören. Ganz tiefe Themen. Es wird uns ein bisschen schockieren morgen, weil es so tief auf einmal ist. Ohne Vorbereitung. So. Das ist, was ich euch heute gerne mitgeben möchte, dass ihr versucht mal in eurem Herzen den Strom zu erwecken. Den Strom der Gefühle für Krishna. Ohne die, alles, was ihr tut im spirituellen Leben, so sagte Prabhupada, ist abhängig von den Gefühlen, nicht, die da sind. Habt ihr Gefühle manchmal? Ich glaube ja. Ne? Was haben wir für Gefühle? Lass uns mal kurz analysieren. Gefühle der Freude kennen wir, glaube ich, alle. Wir kennen Gefühle der Enttäuschung, wenn bestimmte Erwartungen enttäuscht worden sind. Wir kennen Gefühle der freudigen Erwartung. Ich zum Beispiel habe eine Karte nach Vrindavan gekauft. Eine Flugkarte habe ich gekauft vor einiger Zeit und jetzt kommt das eben näher. Und heute, wie ich gechannelt habe, plötzlich, wow, bald bist du am Gorbata.
Was hast du gekauft?
Eine Flugkarte nach Vrindavan.
Eine was?
Eine Flugkarte.
Die Flying Card.
Flying Card. Ja. Gorahari sagt immer, a ticket fly. A ticket fly. Auch, das ist neu, warum nicht? Die ganze Welt schöpft neue Worte. Warum nicht wir auch? A ticket fly habe ich nachgekauft, nach Vrindavan. Und jetzt denke ich schon dran. Ich habe schon ehrlich gesagt unglaubliche. Ich habe immer so viel Angst nach Vrindavan. Nicht Angst, aber ich bin immer so aufgeregt. Ich könnte jetzt schon anfangen, nur noch Ha,
Haferschleim zu essen vor Aufregung, weil der Magen so nervös wird. Ne? Das ist ein Gefühl, was ich zum Beispiel gut kenne. Was sind denn unsere Gefühle für Krishna? Ich glaube, Bewunderung. Ich weiß, als wir in Goloka Dham waren und der Altar morgens aufgegangen ist, weißt du noch, Anandini? Und dann der Rasa-Tanz war am Jamashtami. Auf dem Altar sind die Gopis getanzt. Haben wir deutlich gesehen. Ja, unglaublich. Und da haben wir alle gerufen, oh! Also zumindest ich habe so gesagt, oh! Überraschung. Ne? Krishna ist immer sehr, sehr schön. Und auf diese Weise, was für Gefühle habt ihr für Krishna? Denkt mal daran, da sind Gefühle da, Sehnsucht bestimmt. Und diese Gefühle, an die müsst ihr rankommen, wenn ihr chantet. Wie? Indem man geeignete Gebete zum Beispiel chantet. Ich werde euch heute Mittag ein Gebet lehren, was man zum heiligen Namen chantet, was sich sehr gut eignet. Das werden wir lernen heute. Der König der Gebete zum heiligen Namen werden wir lernen. Nicht so, dass wir dazu kommen, eben in der richtigen Haltung zu chanten. Denn lasst uns noch einmal zusammenfassen. Wir werden nicht chanten können, wenn wir einfach nur, sagen wir mal, selbstlich konzentriert bleiben. Ich, meiner, mir, mich. Nicht? Dann wird das uns nicht so erreichen, weil das ist ja nichts für das. Das Chanten ist nicht keine Nahrung für dein falsches Ego. Das falsche Ego macht das nicht. Das ist so, als würdest du einem, der überhaupt keine Prakoras macht, weil das Deep Fried ist, Prakoras anbieten. Es gibt Leberkranke, wenn die nur Prakoras erahnen irgendwo, dann überkommt es sie schon. So ist es mit dem falschen Ego. Das ist das Chanten. Da hört man sich lieber Mozart an. Das ist ja auch religiös, sagt das falsche Ego. Nicht? Oder so. Das falsche Ego macht das Chanten nicht. Deswegen ist man auch so dagegen, wenn man chantet. Will man nicht. Und das falsche Ego blockiert das ab und sagt, du bist doch frustriert, nicht? Das macht das richtig. Es ist unglaublich, was das macht. Nicht? Könnte ich gestern erinnern, als ich einen Devotee, der so gut übersetzt war, könntest du vielleicht ein bisschen leiser sprechen? Nein! Das ist so das Ego, was plötzlich sich meldet. Irgendwie ist es sehr, sehr kindhaft. Will ich? Kann ich? So ist das Ego auch. Prabhupada sagte einmal, fand diesen Cartoon so gut, wo das so eine alte Frau mit ihrem alten Mann da saß auf einer Parkbank und da ist wohl eine Harinam-Party vorbeigegangen. Die haben so glückselig gechantet und die Alte sagt zu dem alten Knacker, der da so missmutig so da so sitzt, ne? Sie sieht, es war so ein Witz, so ein Cartoon. Sie sieht also die Harinam-Party, wie die alle total drauf sind, die Devotees, ne? Und sagt dann so zu ihrem alten Knacker, so neben sich, chant, chant, chant. Und er sagt, can't, can't, can't. Unser falsches Ego ist wie so ein alter Knacker da drin, ne? Der einfach nicht chanten will. Ne? Can't, can't, can't. Aber das werden wir lernen. Also seid bitte voller Hoffnung. In dem Jabba-Retreat werden wir das sehr gerne machen. Und damit es leicht für euch ist, hier möchte ich jetzt enden, habe ich extra etwas mitgebracht, was die Zunge spiritualisiert. Jagannath Mahaprasada von Jagannath Puri. Absolut genial. Lasst uns hier aber enden und mit großer Spannung sehen, was im zweiten Teil der Vorlesung noch auf uns zukommt. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gora Premanandi Hari Bol.